Wer da ist? Maria. Ich bin Maria aus Magdala. Guten Morgen. Auch wenn man dies wirklich nicht als guten Morgen bezeichnen kann. Ich meine, nach all dem, was am Freitag geschehen ist, dass Jesus gekreuzigt wurde auf Golgatha, es hat mir so den Boden unter den Füßen weggezogen. Jetzt ist alles dahin, ich habe keine Hoffnung mehr. Vielen Dank, dass ihr mitkommt. Ich wüsste nicht, ob ich das alleine verkraften könnte. Aber ihr habt zu Recht, wir müssen ihm noch die letzte Ehre erweisen und ihn einbalsamieren. Habt ihr auch eure Salbe mit dabei? Gut. Wie denkt ihr echt? Wird er von nahem aussehen? Ich meine, so nach einer Kreuzigung. Von Weitem hat es ja schon so schlimm ausgesehen. Ich habe ihn fast nicht mehr erkannt, als er da am Kreuz hing. Und dass Pilatus ihn vorher noch auspeitschen ließ, das ist jetzt wirklich nicht Tradition bei uns. Aber er hat es gemacht. Und kein Stückchen Haut war mehr am richtigen Fleck. Es war alles voller Blut. Und die Knochen, habt ihr sie auch gesehen? Sie standen schon richtig raus. Nägel, einfach da durch die Hand und durch die Füße. Ach, es war zu grausam. Immer wieder habe ich mich weggedreht. Von nahem wird sicher nicht schöner aussehen. Und da habe ich gemerkt, dass wirklich alles vorbei ist. Es ist alles vorbei, worauf wir gehofft hatten. Wir hatten noch so sehr gehofft, dass er es ist, der kommt und ein neues Reich baut, der sein Königreich aufrichtet und uns Freiheit und Frieden gibt und neue Hoffnung. Aber jetzt, es kann nicht mehr geschehen. Es ist alles vorbei. Und dabei gab es doch so viele Anzeichen dafür. Ich meine, wir haben ihn noch die Wunder tun sehen. Überall, wo er hinkam, wurden die Menschen geheilt und Dämonen wurden ausgetrieben. Wir haben es doch so oft beobachtet, so oft gesehen. Und wenn er sprach, seine Worte hatten solche Autorität und Kraft. Und so viel Weisheit lag da drin. Ich hätte ihm stundenlang zuhören können. Und wenn er mich angeschaut hat, dann war da etwas in seinem Blick. Er war voller Liebe, so gütig. Aber jetzt ist alles vorbei. Er ist einfach tot. Er ist tot. Wie gut, dass wir noch mitgegangen sind, als Josef und die anderen ihn ins Grab legten. Jetzt wissen wir wenigstens, wohin wir gehen müssen, wo wir ihn finden können, damit wir ihm noch die letzte Ehre erweisen können, indem wir ihn einbalsamieren. Ich musste die ganze Zeit weinen, als ich die Salbe zubereitet habe. Es ist vorbei, es ist fertig, habe ich gedacht. Da ist wirklich keine Hoffnung mehr. Nichts bleibt uns übrig. Ich musste so oft alles stehen und liegen lassen, weil ich sonst zusammengebrochen wäre. Es hat mir so das Herz zerrissen. Warum? Warum habe ich laut zu Gott geschrien? Warum musste er sterben? Er, der doch gar nichts falsch gemacht hat. Gar nichts. Niemals in seinem Leben habe ich ihn ein schlechtes Wort hören reden. Aber jetzt, er musste trotzdem ans Kreuz. Sie haben ihn genagelt und er ist gestorben. Hier vorne ist schon der Eingang zum Friedhof. Kommen wir immer näher. Der Friedhof ist eigentlich ein Ort, wo man sich erinnert. an all die Leute, die vor uns gestorben sind, an ihre Geschichten. Mein Onkel, er liegt da hinten begraben. Aber nein, nein, es gibt nur einen, der wirklich wichtig war. Jesus. Mögt ihr euch erinnern daran, als wir das letzte Mal mit ihm auf dem Friedhof waren? Da sah doch alles ganz anders aus. Also zuerst nicht, da kam Jesus zu spät und Lazarus war schon gestorben. Aber dann, als Jesus vor dem Grab stand von Lazarus und rief, Lazarus, komm heraus, da ist er doch tatsächlich aus dem Grab gelaufen. Jesus hat ihn vom Tod auferweckt. Aber jetzt ist niemand mehr da, der Jesus von den Toten auferwecken könnte. Du hast echt keine Hoffnung mehr. Der Grabstein, hatten sie den nicht davor gerollt? Und das Grab so verschlossen? Aber jetzt ist er weg. Ja, auch gut. Dann müssen wir nicht noch Leute finden, die uns den schweren Stein wegrollen können. Hat euch jemand eine Lampe dabei? Vielen Dank, Johanna. Seid ihr hier? Ist ein bisschen gruselig hier drin. Da vorne auf der Felssparte müsst ihr liegen. Warte, ich hab's gleich. Aber da liegt ja gar niemand. Hä? Sind wir hier etwa im falschen Grab? Oder wo ist Jesus hin? Hä? Versteht ihr das? Da ist niemand.
Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und wird 3 Tage danach auferstehen.
Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Er lebt. Er lebt. Oh, jetzt. Jetzt kapiere ich es, was er uns schon so viel Mal erzählt hat. Wir sind mit Jesus nach Jerusalem gegangen und dort wurde er verhaftet. Er hat es uns doch so oft gesagt. Und danach die Kreuzigung. Er hat alles von Anfang an gewusst. Es war sein Plan. Er hat nicht die Kontrolle verloren, wie wir gedacht hatten in den letzten 2 Tagen. Nein, er lebt und er hat das letzte Wort. Er ist wahrhaftig auferstanden. Kommt, wir müssen das den 11 erzählen. Die haben diese Freudenbotschaft noch nicht gehört. Alle mir nach!
Ich werde jetzt den Originaltext aus Lukas 24,1-11 noch lesen. An dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, kamen sie zur Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein, der von der Gruft weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen 2 Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies allen den 11 und den übrigen. Es waren aber die Maria Magdalena und die Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die übrigen mit ihnen. Sie sagten dies zu den Aposteln Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht.
Was für eine unglaubliche Geschichte, die wir da gehört haben. Die Geschichte von der Auferstehung von Jesus. Gemeinsam wollen wir uns ein bisschen daran annähern und nochmal direkt durch den Text. Geschrieben worden vom Lukas, einen Mann mit Namen Theophilus, was so viel heisst wie der, wo Gott liebt. Und wenn man so sieht, dann ist der Text auch für die geschrieben, wo Gott heute noch liebt. Also auch für uns. Es heisst in dem Text, am ersten Tag der Woche, also am Sonntag, ganz in der Frühe, da kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Sie haben den Stein weggewälzt gefunden. Aber nachher sind sie reingegangen und sie haben Jesus nicht gefunden. Der, den sie eigentlich gesucht haben, haben sie nicht gefunden. Da muss echt riesige Verwirrung in ihnen ausgelöst haben, dass sie ihn einfach nicht gesehen haben und nicht gefunden haben. Sie sind verloren gewesen, perplex, weil das Letzte, was sie noch wollen machen, Jesus einbalsamieren und ihm so die Ehre erweisen, haben sie nicht mehr machen. Aber dann geschieht etwas Unglaubliches. Und zwar erscheinen deine Engel. Auch wenn der Lukas in seinem Text nicht ausdrücklich von Engel redet, so kann man doch anhand der Beschreibung, die er da schreibt, an strahlenden Gewänder erkennen, dass es sich um himmlische Wesen handelt. Dass es sich um Wesen handelt, die nicht aus dieser Welt kommen, sondern um etwas anderes, etwas Außerirdisches, wenn man so will. Und sie redet zu den Frauen, die am Grab sind und sagen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen fallen, gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Vielleicht haben sie sich daran erinnert, weil Jesus gewirkt hat, als er unter ihnen war. All die Wunder, die sie gesehen haben, all die Zeichen. Aber jetzt ist es klar für sie, dass wo Jesus tot ist, wo der Wundermacher tot ist, dass kein Wunder mehr geschehen könnte, sondern dass es fertig ist. Wenn der Wundermacher tot ist, dann gibt es auch kein Wunder mehr. Das ist eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Aber gleich gibt es da noch etwas, das alles verändert. Und inmitten von dieser Dunkelheit kommen die Männer mit strahlenden Kleidern. Ein helles Licht strahlt um sie. Es muss fast so sein, sie wie ein Blitz. Immer wieder ist es doch erstaunlich, wie die Menschen reagieren, wenn sie mit Gottes Welt in Verbindung, in Berührung kommen. Wir sehen zum Beispiel den Jesaja am Anfang, wo er seine Berufung bekommt, wo auch zurückwirkt und auf sein Gesicht fällt, aus Ehrfurcht, weil er merkt, dass er ein sündiger Mensch ist und nicht verdient hat, um in dieser Gegenwart zu leben, in dieser Gegenwart sogar zu stehen. Und so ist es auch bei den Frauen, die Engel sehen, die zurückweichen und ihr Gesicht zu der Erde neigen. Sie zeigen damit ihre Ehrfurcht, wo sie empfinden, dass sie merken, dass da etwas Außergewöhnliches ist, etwas Spezielles. Irgendwie muss es doch auch furchterregend gewesen sein, wo sie die Engel gesehen haben. Etwas vollkommen Unerwartetes. Die Engel reden zu den Frauen und sagen, was suchen ihr den Lebenden bei den Toten? Und auch wenn wir jetzt da nicht ganz so kann vergleichen, dann frage ich mich manchmal schon auch, was suche ich belebig bei den Toten? Vielleicht geht das nicht gerade im Zusammenhang mit Jesus, dass ich mir schon bewusst bin, dass er lebt und dass er auferstanden ist. Aber es heisst ja, dass wir mit ihm auferstanden sind. Und in dem Zusammenhang frage ich mich doch manchmal, bin ich wirklich, lebe ich in meiner neuen Identität, wo Gott mir gegeben hat? Oder wandle ich noch in meinem alten Ich? Suche ich die Lebung bei den Toten? Oder lebe ich auch wirklich, so wie es Gott von mir möchte? Nachdem das der Engel sagt, was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Verweisen sie auf die Zeit, wo Jesus von sich selber geredet hat und gesagt hat und erklärt hat, den Jüngern, dass er überliefert werden wird, dass er wird sterben und dass er auch wird auferstehen. Für ihn ist es alles klar gewesen. Sie geben wie ein Datum auch den Ort an, als er noch in Galiläa war. Und eigentlich ist es klar gewesen für Gott, wo Jesus geschickt hat. Das war die Mission, wo Jesus drauf war. Dass er wird stellvertretend sterben für unsere Sünden. Und dass er wieder wird auferstehen zu neuem Leben, zu ewigem Leben. Und auch für Jesus ist es klar gewesen. Das heisst oft, dass Jesus seinen Blick wie einen Stein gesetzt auf Jerusalem gewendet hat. Und dass er gewusst hat, was ihn dort wird erwarten. Es war also für ihn keine Überraschung gewesen. Und er hat es den Jüngern gesagt, mehr als einmal, sogar dreimal sicher. Und die ganze Geschichte ist keine Überraschungsgeschichte. Aber trotzdem sind am Sonntagmorgen die Jünger verängstigt gewesen und haben sich eingeschlossen und haben nicht wollen vorkommen. Klar ist es auch von der Schrift her gewesen. Zwar schreibt der Paulus im ersten Brief an Korinther im Kapitel 15 Folgendes. Denn ersteres habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift. Wenn Paulus jetzt da von der Schrift redet, dann ist es nicht anzunehmen, dass er vom Evangelium redet, sondern dass er zurückverweist aufs Alte Testament. Dort finden wir diverse Beispiele, wie das wird sein. Ganz bekannt ist zum Beispiel der Isaac, der fast geopfert wird von Abraham, von seinem Vater. Und so wie als ein Vorläufer gilt, für wie Gott seinen eigenen Sohn wird hergeben für unsere Schuld. Jesus selbst hat auf den Jona verwiesen, wo er über seine Auferstehung geredet hat und gesagt, wie der Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch eines Wal war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein und danach wieder auferstehen. Wie an vielen Stellen sehen wir da, wie Gott so treu zu seinem Wort steht, wie er tut, was er ankündigt und treu durchfolgt mit seinem Plan. Engel wiederholen also, was Jesus gesagt hat zu seinen Jüngern. Und plötzlich wird für die Frauen alles klar. So schrieb der Lukas, sie gedachten an seine Worte. Sie haben sich also Jesu Wort wieder zurückgerufen in der Erinnerung und haben sich daran erinnert, was er gesagt hat. Und die Erinnerung, bei der bleibt es nicht nur, sondern die Frauen, die gehen raus und erzählen es den Aposteln, die noch verschlossen sind, irgendwo in einem Haus sind, wo das noch nicht erlebt haben. Sie sind also die ersten Zeugen. Das ist eigentlich relativ speziell, wenn man bedenkt, wie das Frauen geachtet worden sind in dem Jahrhundert. In einem Gerichtsfall hatten Frauen keine Stellung als Zeugen. Man konnte sie nicht brauchen. Aber Gott erwählt Frauen, um die ersten Zeugen zu sein von dem grössten Wunder, das es gibt. Sie sind nicht nur Zeugen, sondern sie gehen auch zurück zu den Aposteln und bezeuget, was sie gesehen und gehört haben. Der Sinn von einem Zeuge ist, dass er nachher bezeugen kann und dass er es weitergeben kann. An dem Motiv von der Frau in einem Garten kommt hier nicht das erste Mal vor. Und auch wenn es hier jetzt in diesem Text um mehrere Frauen geht, wir haben drei mit Namen genannt, Maria aus Magdalena, Johanna und Maria, Mutter von Jakobus. Dann auch noch die übrigen, die auch in dieser Gruppe eingeschlossen sind. So sieht man doch eine kleine Parallele zu der Eva im Garten im Paradies. Sie ist die erste Frau, die sich in einem Garten dazu entschlossen hat, zum Gott nicht zu vertrauen und ihm nicht zu glauben und zu missachten, was er gesagt hat. Aber jetzt fängt etwas Neues an, weil diese Frauen entschließen sich, zum Gott zu glauben und zu ihm zu vertrauen und auf das zu stehen, was er gesagt hat. Und so wie Eva die Frucht, die sie gegessen hat, am Adam weitergereicht hat, so reichen auch die Frauen die Nachricht, die sie empfangen haben, weiter an die Apostel. Doch die Männer, denen erscheint alles wie leeres Geschwätz. Wie Märchen, sozusagen. Wie Unsinn, wie totaler Quatsch. Und der Lukas macht da eine interessante Aussage. Er schreibt nämlich, sie glaubten ihnen nicht. Im Urtext, wenn man das Wort für sie glaubten nicht noch genauer anschaut, dann ist das sogar noch stärker zu verstehen. Und zwar, sie haben verweigert zu glauben. Sie haben sich entschlossen, im Unglauben zu bleiben. Und sie haben verweigert, von diesen Frauen überzeugt zu werden, von dieser Botschaft, die sie gebracht haben. Und weiter, weil sie dieser Botschaft nicht den Glauben geschenkt haben, werden sie nachher auch nicht treu sein zu dieser Botschaft. Sie haben, dass die Apostel ihre Herzen verschlossen haben, hat einen Einfluss auf ihre Treue. Und die Frage stellt sich auch uns. Wie gehen wir mit dieser Botschaft um? Mit der Realität der Auferstehung? Glauben wir oder verweigern wir zu glauben und verschließen unsere Herzen? Das gilt zunächst jedem Menschen, der in dieser Welt lebt. Glauben sie, glauben wir oder glauben wir nicht? Und auf den Glauben folgt Treue. Sind wir treu dem, was wir gehört haben, dem, was wir erfahren haben? Halten wir fest an dieser Botschaft, die Gott uns geschenkt hat? Der Paulus schreibt, dass unser Glaube ohne die Auferstehung sinnlos ist. Die Auferstehung ist das zentrale Ereignis in unserem Glauben. Haben wir sie im Blick? Wissen wir, dass wir nicht zum einem Toten, sondern zum einem lebendigen Gott beten? Er lebt und er wirkt, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Aber er tut es. Glauben wir das und erwarten wir, dass er eingreift? Wenn Jesus auferstanden ist, dann haben wir eine lebendige Hoffnung. Petrus schrieb in seinem ersten Brief Folgendes. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Wir haben eine lebendige Hoffnung, die in uns lebt. Ein unvergänglicher, unbefleckter und verwelklicher Erbteil und eine Rettung, die uns zuteil werden wird. Die Hoffnung ist nicht nur lebendig und lebt, sondern sie ist auch lebensspendend und lebensbringend. Sie gibt uns und den Menschen um uns neue Kraft und neues Leben. Aber nicht nur da, sie verändert auch unseren Blickwinkel. So können wir, so schauen wir nicht nur, was auf unserer Ebene passiert, sondern können von Gott her schauen. Wenn Jesus auferstanden ist und wir auch mit ihm werden auferstehen am letzten Tag, dann können wir unser Leben im Licht der Ewigkeit leben, indem wir wissen, was kommt und auch wissen, was das, was wir jetzt machen, für eine Auswirkung hat. Ein bisschen lässt uns der Bericht von Lukas erahnen, wie vollkommen verrückt, wie irre die ganze Geschichte war. Die Botschaft von der Auferstehung. Es musste tönen wie Hirngespinst für sie. Und sie haben die Botschaft überhaupt nicht erwartet. Alles in allem sehen wir, dass Gottes Weg höher sind wie unsere Weg. So heißt es in Jesaja 55, dass Gottes Gedanken höher sind wie unsere Gedanken, so wie der Himmel über der Erde ist. Und dass seine Wege höher sind wie unsere Wege. Seine Wege sind höher und sie sind auch besser. Und was aus menschlicher Perspektive ausgesehen hat, wie das Ende, wie das totale Ende, da hat Gott wieder umgewendet und etwas Neues daraus wachsen lassen. Mir kommt immer der eine Prediger in den Sinn, den ich mal gehört habe, wo gesagt hat, Gott kann aus einer Misthaufe ein Blümchen wachsen lassen. Und so ist es wirklich. Wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir das Privileg, zum auf seinem Schoß zu sitzen und zum die Welt von oben her anzuschauen, von seiner Perspektive aus. So wie man in einem Flugzeug einen völlig anderen Blickwinkel auf die Welt hat, als wenn man noch da unten steht. So dürfen auch wir in unserem Leben Gott fragen nach seinem Blick, nach seiner Einsicht, nach seiner Weisheit und die auf die Erde herunterbringen. Die Auferstehung von Jesus Christus hat alles verändert. Sie hat den Verlauf der Geschichte verändert. Sie hat die Jünger und ihre Perspektive auf die Welt verändert. Und sie hat auch uns und unser Leben verändert. Amen. Bevor Jesus gestorben ist, hat er uns ein Mahl gegeben, wo wir zusammen miteinander feiern können, um seinen Tod und seine Auferstehung zu erinnern. Und das wollen wir jetzt auch tun, indem wir das Abendmahl zusammennehmen. Aber gerne möchte ich vorher noch die Einsetzungswort lesen. Der Paulus schreibt im 1. Korinther 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Ja, Herr, wir wollen dir danken für die wunderbare Geschichte der Auferstehung. Dass du gekommen bist auf die Welt, Jesus. Und dass du das Leiden auf dich genommen hast, wo am Kreuz du erleidet hast an unserer Stelle. Und dass du nicht tot geblieben bist und nicht im Grab geblieben bist, sondern dass der Stein weggerollt ist und das Grab ist leer. Und du bist lebendig, du lebst. Danke für dieses Leben, wo wir dürfen empfangen durch das Brot und durch den Wein. Dass wir dürfen erfahren, wie gut und wie gütig, dass du zu uns bist. Wir danken dir für den Tag und danken dir für all das, was du tust. In deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen. So möchte ich euch einladen, dass ihr dürfen kommen und das Brot und den Wein nehmen. Und ich möchte euch auch einladen, dass ihr euch Zeit nehmt, wenn ihr das tut. Und dass ihr Gott persönlich danket für das, was er für euch tut.